Jane. Lord Tywin Lannister hatte auf einem Hengst Einzug in die Stadt gehalten, in roter polierter Prunkrüstung mit funkelnden Edelsteinen und Goldverzierungen. Er verließ die Stadt in einem hohen Wagen mit roten Bannern, neben dem sechs schweigende Schwestern ritten und seinen Gebeinen das Geleit gaben. Der Leichenzug verließ King's Landing durch das Tor der Götter, das breiter und prächtiger war als das Löwentor. Diese Wahl erschien James falsch. Sein Vater war ein Löwe gewesen, das konnte niemand leugnen, doch nicht einmal Lord Tywin hatte jemals behauptet, ein Gott zu sein. Eine Ehrengarde von 50 Rittern umgab Lord Tywins Wagen, rote Wimpel flatterten an den Lanzen, dicht dahinter folgten die Lords des Westens, der Wind schnappte nach ihren Bannern und ließ die Wappen tanzen und knattern. Während er an der Kolonne entlang trabte, passierte James Keiler, Dachse und Käfer, einen grünen Pfeil und einen roten Ochsen, gekreuzte Hellebarden und gekreuzte Speere, eine Baumkatze, eine Erdbeere, einen Tütenärmel, vier Sonnen in entgegengesetzter Tinktur. Lord Brax trug ein hellgraues, mit Silber unterlegtes Wams, über dem Herzen hatte er sich ein Einhorn aus Amethyst angesteckt. Lord Yast hatte eine Rüstung aus geschwärztem Stahl angelegt, und auf dem Brustpanzer prangten drei goldene Löwenköpfe. Die Gerüchte über seinen Tod waren der Wahrheit recht nahe gekommen, wenn man ihn so ansah. Nach den Verwundungen und der Gefangenschaft war er nur noch ein Schatten des Mannes, der er ja einst gewesen war. Lord Bainford hatte die Schlacht besser überstanden und sah aus, als würde er liebend gern sofort wieder in den Krieg ziehen. Plum trug Purpur, Prester Hermlin, Morland rotbraun und grün, alle jedoch hatten zu Ehren des Mannes, dem sie das letzte Geleit gaben, einen roten Seidenmantel umgelegt. Den Lords folgten 100 Bogenschützen und 300 Berittene, und auch von ihren Schultern wallte Rot. In seinem weißen Umhang und seinem weißen Schuppenpanzer fühlte James sich in diesem roten Strom fehl am Platze. Sein Onkel tat nichts, um dem entgegenzuwirken. »Lord Commander«, sagte Sir Kevin, als James im Trab an der Spitze der Kolonnen neben ihm auftauchte, »haben Ihre Gnaden einen letzten Befehl für mich?« »Ich bin nicht auf Cersais Veranlassung hier.« Hinter ihnen begann eine Trommel zu schlagen, langsam, gemessen, düster. »Tod«, schien sie zu rufen. »Tod, Tod.« »Ich wollte mich nur verabschieden. Er war mein Vater.« »Und der Ihre?« »Ich bin nicht Cersei. Ich habe einen Bart, sie hat Brüste. Wenn ihr den Unterschied immer noch nicht begriffen habt, Onkel, zählt unsere Hände. Cersei hat zwei.« »Ihr habt beide einen Hang zum Spott«, erwiderte sein Onkel. »Erspart mir eure Scherze, Sir. Sie sind nicht nach meinem Geschmack.«
»Wie ihr wünscht.«
»Das hier entwickelt sich nicht so gut, wie ich gehofft hatte.«
»Cersei hätte sich gern von euch verabschiedet, aber sie hat viele dringende Pflichten.«
Sir Kevin schnaubte.
»Das haben wir alle. Wie geht es eurem König?«
Sein Tonfall machte einen Vorwurf aus der Frage.
»Gut«, antwortete James abwehrend. »Balon Swan ist vormittags bei ihm. Ein guter, kühner Ritter.
Einst brauchte man das nicht ausdrücklich zu erwähnen, wenn über jene gesprochen wurde, die den weißen Mantel trugen.«
»Niemand kann sich seine Brüder aussuchen«, dachte James. »Gebt mir die Erlaubnis, meine Männer selbst auszuwählen, und ich werde die Königsgarde zu neuer Größe führen.«
Wenn man es so unverbrämt vorbrachte, klang es kläglich. Leeres Geprahle von einem Mann, den das Reich den Königsmörder nannte. Ein Mann, dessen Ehre einen Dreck wert ist. James ging nicht darauf ein. Er war nicht gekommen, um mit seinem Onkel zu streiten.
»Sir«, sagte er, »ihr müsst Frieden mit Cersei schließen.«
»Befinden wir uns im Krieg? Davon hat mich niemand in Kenntnis gesetzt.« James beachtete die Bemerkung nicht.
»Zwist zwischen Lannister und Lannister kann nur den Feinden unseres Hauses helfen.«
»Falls es Zwist gibt, wird es nicht an mir liegen. Cersei will herrschen? Schön und gut. Das Reich gehört ihr. Ich bitte lediglich darum, mich in Ruhe zu lassen. Mein Platz ist in Derry bei meinem Sohn. Die Burg muss instand gesetzt, das Land bestellt und geschützt werden.«
Verbittert lachte er auf.
»Und eure Schwester hat mir wenig anderes gelassen, womit ich mich beschäftigen kann. Außerdem muss ich mich um Lancels Vermählung kümmern. Seine Braut wartet inzwischen ungeduldig darauf, dass wir uns nach Derry aufmachen.«
»Seine Witwe von den Twins.«
Vetter Lancel ritt 10 Schritte hinter ihnen. Mit seinen eingefallenen Augen und dem spröden weißen Haar sah er älter aus als Lord Yust. James spürte, wie bei seinem Anblick seine Phantomfinger kribbelten.
»Sie hat Lancel und Osmond Kettleblack gevögelt und vermutlich auch Mondbub nach allem, was ich weiß.«
Er hatte unzählige Male versucht, mit Lancel zu reden, ihn jedoch nie allein angetroffen. Wenn sein Vater nicht bei ihm war, dann irgendein Septon.
»Er mag Kevins Sohn sein, aber er hat Milch in den Adern. Tyrion hat mich angelogen, er wollte mich verletzen.«
Jaime verscheuchte den Vetter aus seinen Gedanken und wandte sich wieder seinem Onkel zu.
»Bleibt ihr nach der Hochzeit in Derry?«
»Vielleicht eine Weile. Sandor Clegane plündert anscheinend am Trident. Eure Schwester will seinen Kopf. Möglicherweise hat er sich Don Darion angeschlossen.« Der Angriff auf Saltpans war Jaime zu Ohren gekommen. Inzwischen hatte sich die Geschichte im halben Reich verbreitet. Der Überfall war außergewöhnlich brutal gewesen. Frauen waren geschändet und verstümmelt, Kinder in den Armen ihrer Mütter niedergemetzelt, die halbe Stadt niedergebrannt worden.
»Randall Tarly ist in Maidenpool. Soll er sich mit den Geächteten befassen? Ich würde euch lieber in River Run wissen.
Dort führt Sir Devon den Befehl, der Wächter des Westens. Er braucht mich nicht. Lancel schon.«
»Wie ihr meint, Onkel.«
James' Kopf